Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute mal wieder ein Interviewgast. Ich freue mich total, dass der Kai Reiler da ist von der Gerlach-Gruppe aus Hamburg. Und Kai, ich habe natürlich vorher geguckt, wer kommt zu mir, wie machen wir es, und habe dann auf LinkedIn nachgeguckt, was da über dich drinsteht, und habe eigentlich nur zwei Sachen gefunden. Einmal eben die Gerlach-Gruppe und einmal vorher Mac Makler. Mhm. Und jetzt, du weißt ja, ich bin ja auch Maklerin, und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass du dich mal kurz vorstellst, damit die Zuhörer hören und sehen, wer du bist, woher du kommst und warum du jetzt da bist, wo du bist.
Sehr gerne. Danke, Ute. Schön, dass wir sprechen können. Also, mein Name ist Kai Reiler. Ich sitze hier in dem wunderschönen Hamburg. Es ist meine Wahlheimat. Normalerweise oder gebürtig komme ich aus der Nähe von Magdeburg, bin in Leipzig aufgewachsen und jetzt schon seit knapp 14 Jahren im wunderschönen Hamburg. Und hier ging meine Karriere als Immobilienmakler dann auch los. So habe ich hier auch mit Immobilien begonnen. Ich bin eigentlich gelernter Physio. Also gelernter Physiotherapeut, und habe mir in jungen Jahren meine Mittelhand gebrochen bei einem Snowboard-Unfall in der Schweiz, wo ich für das Unternehmen Robinson Clubs, kennst du die?
Ja klar, um welchen warst du da?
So, da war ich im Schweizer Hof und habe mir meine Mittelhand gebrochen.
Das ist doch in der Lenzer Heide, oder?
Das war damals im Engadin, in Schkuhl. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Da ist Robinson jetzt nicht mehr vertreten, aber damals war es noch im Engadin. Und dort habe ich mir meine Mittelhand gebrochen. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich bin dann auf Fuerteventura gelandet, habe da 2 Jahre lang als Entertainer gearbeitet und bin dort auf jemanden getroffen, auf Hauke. Liebe Grüße, falls er es hört. Und Hauke hat mir dann irgendwann die Frage gestellt, was willst du eigentlich machen, wenn das Animateurin-Dasein irgendwann nicht mehr zu dir passt oder wenn du irgendwann zu alt dafür bist, sagen wir es doch einfach so. Und der hat mich unter seine Fittiche genommen und hat mich in die Immobilienwelt halt letzten Endes eingeführt. Und dort bin ich geblieben, habe als Immobilienmakler auf selbstständiger Basis dann angefangen, ein Insolvenzportfolio verwaltet, bin dann letzten Endes nach Hamburg. Habe Immobilien auf anderem Wege gehandelt, quasi als geschlossene Fondsanteile auf dem Zweitmarkt. Wir hatten dort ein Familienunternehmen. Bin dann von dort aus zu Expo gegangen, habe Mezzaninkapital und Crowdinvest für Immobilienprojekte, also für Projektentwickler und Bauunternehmen gesammelt und habe dann beschlossen, ich möchte wieder weg vom Schreibtisch und ich möchte wieder People-Business machen. Bin dann bei Mac Makler gelandet, was 2020 der Fall war. Bin nach Berlin gefahren, habe das Onboarding gemacht, war 2 Wochen hier in Hamburg dann am Start. Und dann kam durch Corona der Lockdown und ich saß erstmal zu Hause. Und dann lief es dann irgendwann bei Mac Makler an und das war eine wunderbare Reise, eine ziemlich schöne Erfolgsgeschichte. Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt, sehr viele Sachen dort auch gelernt und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, nach 4 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler zu sein, dass ich mir eigentlich gedacht habe, okay, das könnte ich jetzt rein theoretisch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen, aber das kann es noch nicht so richtig gewesen sein. Und irgendwann wurde mir Stefan Gerlach vorgestellt. Stefan hat über uns damals als Projektentwickler bzw. als Fix- und Flipper Immobilien gekauft und sie dann gefixt und dann wieder über uns geflippt. Also nicht nur über uns, aber so hat man ihn kennengelernt. Und der Finanzierer, der die ganzen Finanzierungen damals gemacht hat, hat mich dann Stefan vorgestellt. Und Stefan hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, ich habe da was vor. Und zwar habe ich ein Konzept mit meinen Immobilien vor, was schwierig darzustellen ist für freie Immobilienmakler. Möchtest du mit mir zusammen dieses Projekt aufbauen und möchtest du mit mir zusammen ein Team gründen, was diese Immobilie und dieses Immobilienkonzept an unsere Kunden weitergibt? Und dann habe ich ein halbes Jahr rumgedoktert, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Und dann sind wir irgendwann zusammengekommen, wie der Plan denn aussehen könnte. Und dann habe ich unterschrieben und jetzt bin ich mittlerweile seit 2024 bei Stefan Gerlach und der Gerlach Immobiliengruppe. Bin hier der Chief Commercial Officer, also der CCO. was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Ich bin so ein bisschen verantwortlich dafür, dass wir schauen, okay, was für Immobilien kaufen wir ein, wie vermarkten wir diese Immobilien und wie designen wir mit unserem Konzept das Endprodukt für unsere Kunden, dass sie erfolgreich und ohne Sorgen in Immobilien investieren können. Und so sitze ich heute mit dir hier, Ute.
Ja, du Kai, tolle Geschichte, spannende Geschichte, hört sich gut an und du bist praktisch von Stunde null an, von Beginn an bei der Gerlach-Gruppe, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht ganz, nicht ganz. Also Stefan Gerlach hat ja eigentlich angefangen mit der Gerlach Group Fix und Flip zu machen. Ne? Also sie haben halt wirklich ramponierte Objekte gekauft, haben sie schick gemacht, haben sie dann wieder verkauft. Du weißt, was es ist. Ich erkläre es jetzt einfach nochmal für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal reinhören. Nur auch Stefan kam irgendwann in die Situation, du erinnerst dich natürlich, 21, 22, dieser rasante Zinsanstieg. Ja? Und auch Stefan kam irgendwann so wie wir Makler in die Bredouille. Keiner kauft mehr, keiner verkauft mehr. Der Markt war tot für einen gewissen Zeitraum. So, und Stefan hat sich gedacht, gut, okay, was mache ich jetzt? Ne? Keiner kauft meine Immobilien, die ich gerade richtig schön saniert habe. Schon gar nicht für den Preis, den ich jetzt haben möchte. Und da hat er sich überlegt, was mache ich denn jetzt? So, und so hat er erstmal angefangen, seine Gewerke, die für ihn gearbeitet haben, in diese Immobilien reinzupacken, also an diese zu vermieten. Und so ist dieses möblierte Vermietungskonzept quasi entstanden. Ne? Und als sich der Markt dann irgendwann aus seiner Schockstarre wieder so gelöst hat, und die Käufer wieder so langsam zurückgekommen sind, waren dann natürlich noch diese Vermietungskonzepte auf den Immobilien drauf, wo wir gesagt haben, okay, alles klar, wir verkaufen die Immobilien, dann sind die Leute da raus, ne, und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Die Nachfrage nach diesem Konzept war allerdings so groß, also die Resonanz war so erheblich, dass die Leute gefragt haben, wie funktioniert denn das und ist das rentabel und etc. Und da wurde sehr schnell klar, für einen Otto-Normalverbraucher, der neben seiner Haupttätigkeit, neben seiner Hauptprofession in Immobilien investieren möchte, ist das einfach zu aufwendig, weil möbliertes Vermieten, gerade wenn du das auf einem gewissen Niveau machen möchtest und nicht nur zwei Stühle da reinstellen möchtest, dann ist das schon eine aufwendige Geschichte. Aber was wir auch mitbekommen haben, ist, wir haben das Know-how, wir haben die Mittel, wir haben das Netzwerk, wir haben die Möglichkeiten. Warum bedienen wir diese Nische nicht? Und machen Konzeptimmobilien daraus. Und so begann das. Und da hat Stefan mitbekommen, dass das Vermitteln unseres Konzeptes an einzelne Makler, Stefan hat mit über 30 Maklern ganz norddeutschlandweit zusammengearbeitet. Und er sagte dann irgendwann zu mir, bis ich allen einzelnen Leuten in meinem Portfolio, die das Ganze abdecken, erklärt habe, wie mein Konzept funktioniert, sind 2 Jahre vergangen. Und deswegen hat er sich überlegt, er packt das Ganze nach innen. Und baut das von innen heraus aus und hat mich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. Und so bin ich bei Stefan gelandet und habe intern dann quasi die Abteilung aufgebaut, die für den Einkauf der Immobilien zuständig ist, für die Vermarktung der Immobilien zuständig ist und dann natürlich auch für unsere Kunden dann zuständig ist, dass wir das, was wir als Idee auf dem Reißbrett hatten, dann zu einem Endprodukt geschaffen haben. Mit diesem gesamten Team zusammen hier bei McMakler. Ne? Zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, 10 oder 12 Leute, irgendwo sowas in dem Dreh. Das ist jetzt knapp 2 Jahre her. Mittlerweile sind wir über 55 Mann bei uns im Unternehmen. Und da bin ich schon lange nicht mehr der alleinige Strippenzieher hier, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute, die mittlerweile sehr kompetent dieses Konzept feiern, leben und nach außen tragen.
Weißt du, was ich jetzt an der Geschichte so gut finde oder toll finde? Zum einen, es gibt keine Krisen, es gibt nur Herausforderungen. Ja, dieser Spruch, der passt hier eigentlich ganz gut. Zum anderen, es gibt einige, die da wirklich über die Wupper gegangen sind. Und besonders diejenigen, die auf diesen Zug der immer steigenden Verkaufspreise und der niedriger werdenden Zinsen aufgesprungen sind und dann gesagt haben, ja, okay, das geht ja, das ist ja ein Selbstläufer. Und dann plötzlich dastanden mit Immobilien, die sie nicht losgebracht haben. Und dann braucht man eben einen Plan B. Und das ist so, Immobilien sind nicht ohne Risiko. Das ist einfach so. Also man muss immer auch bei erfahrenen Leuten, die rechnen damit, dass das eine oder andere einfach schiefgehen kann. Und dann braucht man eben einen Plan B. Und das hört
Das
sich gut an.
ist so. Das ist so.
Und
Stefan
dass
hat.
daraus natürlich eine Geschäftsidee dann, eine ganze entsteht und dann ein Riesenkonzern, kann man sagen, der ganz Norddeutschland bedient, entsteht, das ist natürlich schon aller Ehren wert. Das muss ich wirklich sagen.
Aus der Not heraus quasi, ne? Aus
Ja.
der Not heraus wurde gesehen, alles klar, das ist etwas, und es war sehr schnell klar, dass wir dadurch die Möglichkeit haben, Leuten Zugang zu Immobilien zu geben, die das Know-how nicht haben, die die Zeit nicht haben, die eventuell auch nicht die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß, dass es Stimmen gibt, die sagen, man sollte sich damit beschäftigen, wo man sein Geld letzten Endes investiert. Da stimme ich auch vollkommen zu. Ja, wir haben bloß mitbekommen, es ist nicht nur eine Nische, sondern es ist eine ziemlich große Zielgruppe, die sich freut, dass sie einen Partner an der Seite haben, die ihm beim Aufbau eines Immobilienportfolios auf dem Weg zur finanziellen Freiheit letzten Endes zur Seite stehen. Und wie gesagt, die sind nicht an uns gebunden. Wir an sie ja, sie an uns allerdings nicht. Sie können jederzeit mit ihren Immobilien machen, was sie wollen, aber solange sie uns an der Seite haben, bauen wir mit ihnen zusammen ein systematisches Immobilienportfolio auf, wo sie irgendwann dann zum Renteneintritt, also Rente werden sie ja irgendwann, sie werden irgendwann in Rente gehen, bekommen werden sie keine mehr, mit großer Wahrscheinlichkeit, aber dass sie dann die Möglichkeit haben, finanziell frei zu sein und eventuell sogar, wenn sie es ganz genau anstellen, schon weit vorher und nicht
Du
erst mit
kennst ja
Anfang,
auch,
Mitte 70.
ja, du kennst ja auch diesen Immo-Tommy, der ist ja sehr schnell gewachsen über TikTok und was weiß ich und hat dann. Sagen wir mal, die Leute haben ihm unglaublich vertraut, weil wenn man jemanden ständig in den Medien sieht, dann entsteht eine Bindung, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Das ist einfach so. Und die haben ihm vertraut und der hat denen eben vielleicht auch die falschen Partner gehabt, wie er immer. Ich meine, er steht in meinen Augen in der Verantwortung letztendlich, weil er war die Frontfigur. Und da sind halt schon auch viele Träume daran zerplatzt, sage ich mal so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass die Leute dann auch sagen, okay, ich binde mich jetzt an einen Partner und ich weiß ja gar nicht, wie finanziell stabil ist der, wie ist das wirklich so, diese Sanierung, klappt denn das mit der Hausverwaltung und so weiter. Das ist schon was, da braucht es Vertrauen, da braucht es aber einfach der Partner, also in dem Fall ihr braucht ein sehr, sehr gutes Standing. Ja, also das kann jetzt keine überschuldete Company sein oder sonst irgendwas. Da muss Erfahrung dahinter stehen. Und das halte ich ja für wirklich extrem wichtig. Ich meine, wir haben im Vorfeld ja gesprochen. Ich finde jetzt, also für mich sind jetzt Systemimmobilien nichts, weil ich finde, wie wir vorher gesagt haben, man muss sich damit beschäftigen. Für manche Gruppen ja. Du hast die Rentner angesprochen. Also es gibt welche, die habe ich, die haben vermietet und die wollen nicht mehr vermieten, weil sie sagen, dieses ganze Gedöns mit den Mietern und was weiß ich. Wir wollen aber in Immobilien investiert bleiben. Und die gehen dann eben auf Systemimmobilien. Und dann gibt es, auch das hast du mal angesprochen, die Ärzte zum Beispiel. Das ist ja so eine beliebte Gruppe. Die arbeiten viel und haben im Prinzip wenig wirtschaftliche Ahnung, also die meisten zumindestens. Und die sind dann natürlich auch froh, wenn ihnen so dieser ganze Aufwand, wenn er ihnen abgenommen wird. Weil klar, du hast vielleicht keine Handwerker da. Das sind ja so viele Kleinigkeiten, was es ausmacht. Ja, also spannende Geschichte. Jetzt frage ich dich, was ich jeden frage. Lieber Kai, bist auch du investiert in Immobilien oder wie machst du es mit deiner Altersvorsorge? Wie machst du es mit deinem Vermögensaufbau? Erzähl doch mal. Oder wie begann es, wenn du welche hast?
Natürlich bin ich auch in Immobilien investiert. Ich habe ein paar Eigentumswohnungen, arbeite darauf hin, daraus dann auch irgendwann ein Mehrfamilienhaus zu machen. Das sind unterschiedliche Standorte, die ich gewählt habe. Ne? Bin dann natürlich auch sehr bedacht, dass ich in meinem Portfolio auch eine gewisse Ausgewogenheit habe. Das heißt, ich habe an entwicklungsträchtigen C-Standorten, die jetzt schon sehr guten Cashflow abwerfen, Immobilien sichere dieses Portfolio aber letzten Endes auch mit Bestand ab, was ich hier in A-Lagen habe, um dann natürlich auch einen gewissen steuerlichen Hebel zu haben. Also ich schaue da schon, dass es sehr ausgewogen ist, ne? Also alles im Sinne der Diversifizierung. Und ja, Also für mich ist das ein Asset, was unumgänglich ist. Klar, schaue ich auch immer mal so ein bisschen über den Tellerrand und gucke mir an, was im Ausland möglich ist. Bin tatsächlich hin und wieder mal geneigt, eventuell doch ein bisschen Eigenkapital in die Hand zu nehmen, um auch im Ausland ein bisschen in Immobilien zu investieren. Habe mich aber bisher noch nicht so richtig durchgerungen. Ansonsten sichere ich mein Altersabend, meinen Wohlstand, den ich dann genießen möchte, oder meine Sorglosigkeit, die ich dann genießen möchte, ja, mit ein bisschen Bitcoin, mit ein bisschen Gold, mit ein bisschen Aktien, was ich da noch so habe. Aber da bin ich Laie, ne? Und
Geht mir auch
da bin
so.
ich dann tatsächlich auch froh, wenn ich jemanden habe, der so ein bisschen die Mentorenfunktion einnimmt und sagt, pass mal auf, es wird nie einen geben, der sagt, ist ein sicheres Ding. Gerade da nicht, ne? Gerade bei Aktien oder Bitcoin oder sowas, ne? Ja, sie sind endlich und, aber ich, da bin ich Laie. So, dann bin ich auch froh, wenn mir jemand erklärt, pass mal auf. Grundsätzlich funktioniert es so, ne? Und du machst nichts falsch, wenn. Aber nichtsdestotrotz musst du du musst ja die Investition selber tätigen und du musst dich auch ein bisschen damit beschäftigen, was du hast. Und einfach nur im Sinne der Diversifizierung, dass ich so ein bisschen was in Bitcoin, so ein bisschen was in Edelmetalle und mein Immobilienportfolio, und so bin ich aufgestellt.
Und wie alt warst du dann, als du die erste Immobilie gekauft hast, und was war der Auslöser?
Naja, dadurch, dass ich ja tagtäglich mit Immobilien zu tun hatte, hast du dann auch, also als ich als Immobilienmakler bei McMakler angefangen habe, davor war ich nicht in der Lage, was das Eigenkapital anbelangt hat, irgendwo eine gute Finanzierung auf die Beine zu stellen, beziehungsweise da hatte ich auch das Know-how noch nicht. Als ich bei McMakler dann wirklich tiefer in die Materie rein bin, hatte ich natürlich auch die ein oder andere Kapitalanlage, die ich verkauft habe, die ich vermittelt habe, und habe mitbekommen, wie Immobilienprofis beziehungsweise wie Investoren so eine Anlage letzten Endes auseinandernehmen, ne? Worauf sie achten, wie sie so eine Immobilie berechnen, was mittel- bis langfristig das Ziel ihrer Investitionen sind. Und so bin ich dann irgendwann auch auf den Trichter gekommen, hey, es ist vollkommen richtig, weil alle haben sie mir eins mitgegeben bei Immobilien. Du holst dir das Geld von einer Bank, was nicht deines ist, und lässt sie von einer dritten Person diesen Kredit auch wieder zurückzahlen. Alles andere, wo ich mein Geld investiert habe, habe ich das aus meinem Netto getan. Ne? Das heißt also, ich habe Gold aus meinem versteuerten Geld gekauft. Ich habe in Bitcoins mit meinem versteuerten Geld investiert. Und ich habe in Aktien mit meinem versteuerten Geld investiert. Ich habe in Immobilien investiert, ohne einen einzigen Cent meines eigenen Geldes wirklich angefasst zu haben. Also ich habe fast jede Immobilie mit null Eigenkapital gekauft.
Ach,
Das,
tatsächlich. Und die
ja,
Nebenkosten auch nicht.
die Nebenkosten auch nicht.
Aha, okay.
Ja. Und ich sage nicht, es gibt ja ganz, ganz viele auch als Influencer, die im Internet rumkursieren, dass das immer möglich ist. Das ist Unsinn. Das ist nicht immer
Richtig.
möglich. Also
Danke,
da
dass
kann
du
ich ja
das
auch sagen, die
sagst.
letzte Immobilie, die ich gekauft habe, da hat meine finanzielle Bank dann auch gesagt, pass mal auf, das wird eine 95% Finanzierung werden und das Eigenkapital bringst du selber mit. Ansonsten, weil da war meine persönliche Bonität dann schon irgendwo auf einen gewissen Anschlag, dass sie gesagt haben, du hast in sehr kurzer Zeit sehr viele Immobilien gekauft.
Genau.
Ne?
Ja, es
Bring mal
ist
ein
so
bisschen
nach,
EK mit
genau.
als Sicherheit und dann ist
Ja,
das auch
ja.
in Ordnung. Also es geht nicht immer. Ne? Und ich
Ja,
sage
genau.
auch,
Ja.
manchmal macht es auch keinen Sinn. Also wenn ich eine 100% oder eine 110% Finanzierung am Beginn meiner Investitionen tätige und so dann letzten Endes eine monatliche Rate habe, die meine Haushaltsrechnung kaputt macht, meine Bonität kaputt macht, dann bin ich nicht in der Lage, eine zweite oder eine dritte zu kaufen. Also da sollte man sich dann wirklich überlegen, wann ist der Zeitpunkt, wann setze ich Eigenkapital sinnvoll ein? Ich würde immer den Fremdkapitalhebel so groß nutzen, wie er geht. Aber hin und wieder macht es Sinn, eventuell zu sagen, okay, das bisschen Eigenkapital oder dem Prozentsatz Eigenkapital, den nehme ich mit, damit ich hinten raus meine persönliche Bonität oder meine Haushaltsrechnung nicht so kaputt mache, um mir dann eventuell keine zweite zu kaufen oder keine dritte zu kaufen. Weil eines habe ich auch gelernt von diesen Leuten, wenn du anfängst in Immobilien zu investieren, eine macht keinen Sinn.
Bei einem Mietausfall 100% Schaden.
Ja.
Und das
Ja.
ist wirklich ein Problem. Und es gibt, ich glaube, ich habe letztes Mal gelesen, so eine Zahl, 19, irgendwas Prozent von den Immobilienbesitzern haben nur eine einzige Immobilie. Und das kann wirklich, das kann dich treffen. Das kann dich brutal treffen. Ich finde auch Also ich sage immer, man muss mindestens zwei haben im Alter. Eine, wo man wohnt, eine, die die Nebenkosten und die Kosten bezahlt, dann kannst du sie wieder sukzessive verkaufen. Das ist
Ja.
aber ein absolutes Minimum und nicht der alleinige Baustein. Ja? Wenn
Ja.
ich jetzt sage, ich möchte wirklich reich werden mit Immobilien, was durchaus drin ist, keine Frage, oder ich möchte ein sorgloses Leben führen, dann brauchst du schlicht und ergreifend mehr. Und dann kann es dir passieren, es ist so je nach Bonität, zwischen 3 und 4 Immobilien. Danach sagt die Bank, jetzt Moment mal, wie ist es denn, so wie es bei dir war? Ja, dass die sagen, jetzt wollen wir ein bisschen Eigenkapital sehen, denn ansonsten schaut es doof aus. Also ich bin auch ein Freund davon, dass man anfängt mit Eigenkapital, zumindest die Nebenkosten und vielleicht einen kleinen Teil von den normalen Kosten. Klar, du brauchst einen guten Hebel, gar keine Frage. Und als die Zinsen jetzt bei uns so niedrig waren, natürlich hat man da so wenig wie möglich genommen an
Ja.
Eigenkapital. Es schadet auch mal nicht, wenn ein abbezahltes Wohnung oder eine abbezahlte Immobilie im Portfolio liegt. Also die Banken schätzen das schon sehr. Und gerade dann, wenn man jetzt eine eigene Company hat für die Immobilien, sei es eine GmbH, AG oder Genossenschaft oder sonst irgendwas, das mögen Banken auch ganz gerne. Und dann muss man halt
Absolut.
gucken, wie man das macht, ja. Zumal, wenn
Absolut.
du jetzt so eine GmbH oder AG oder was weiß ich hast, dann hast du ja, du musst ja nicht so groß versteuern, ja? Dann hast du deine 15%, die du versteuern musst. Das ist dann natürlich auch so ganz nett. Also wenn man jetzt sagt, man sammelt das Ganze und man hat vielleicht, man verkauft es nicht direkt nach 10 Jahren und nimmt den Gewinn mit und kauft wieder neu, sondern behält vielleicht das eine oder andere, es ist abbezahlt, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja vollkommen
Ja,
gleichgültig,
ja, ja.
dann ist es ganz nett, wenn man die so in einer Company drin hat.
Absolut. Also für mich
Genau.
persönlich stand erstmal fest, dass ich meine persönliche Bonität so weit, also meine private persönliche
Ja.
Bonität so weit ausreize, wie es irgendwo nur geht.
Klar, klar.
Weil ich hab mir die Geschichte angeguckt. Natürlich habe ich auch mit Stefan darüber gesprochen, der als zertifizierter Genossenschaftsexperte halt oder Genossenschaftsberater halt ausgewiesen
Cool,
ist.
da müssen wir drüber reden noch.
Können wir sehr gerne machen. Auch er hat mir den Tipp gegeben. Ne? Erstmal persönlich,
Ja,
privat, warum?
genau.
Weil du keine Kosten hast. Jede Firmierung wirft am
Richtig.
Ende erst einmal Kosten auf. Klar, die steuerliche Komponente ist sehr, sehr attraktiv, aber die Kosten oder die Strukturkosten jeder Firmierung, ob das jetzt eine Holding oder ob das jetzt eine Stiftung oder ob
Stimmt.
das eine Genossenschaft ist, die müssen deine Immobilien aber auch erstmal erwirtschaften, ne? Damit das am Ende irgendwo Spaß macht. Und da musst du erstmal hinkommen. Und deswegen
Genau.
diese Eigentumswohnung, die ich kaufe, die mache ich im privaten Bereich. Und das Mehrfamilienhaus, was dann kommt, das wird dann in einer Firmierung stattfinden. Na gut, im Grunde genommen auch, du brauchst einen Finanzierungspartner, also nicht nur wir als Experte für Kapitalanlageimmobilien, sondern auch für Finanzierung. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Metier. Da haben wir extrem gute Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und auch einen Mann meines Vertrauens. Und da ist es auch ganz wichtig für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören und noch nicht so bewandert sind, wenn du zur Bank gehst, weil du ja vorhin auch gerade sagtest, sieh die Bank mal ganz gerne, hab einen Plan, sei
So
vorbereitet.
ist es
Das ist
ja.
das A und O. Also wenn ich nicht vorbereitet gewesen wäre, dann hätte ich die ein oder andere Finanzierung in der Art, wie ich sie bekommen hätte, nicht bekommen. Du musst den Leuten schon erklären, irgendwann, wenn sie skeptisch werden, und das tun sie ja irgendwann, wenn du die dritte, vierte über
Genau.
110% finanzierst, ne? Warum tust du das? Hast du kein Eigenkapital? Warum nicht? Und wenn ja, warum willst du es nicht einsetzen? Und wenn du dem plausibel erklären kannst, pass auf, das ist mein Plan. Und ich möchte, dass ihr den Weg mit mir zusammengeht. Ne? Und wenn du denen zeigst, dass du Ahnung hast und dass du eine Vorstellung hast, und wenn die an dich glauben, dann tun sie das auch. Ansonsten nur sei vorbereitet.
Absolut, ich sehe es wie du. Ich finde auch, man sollte sich vorher schon einen Plan machen. Ich meine, gut, Pläne können sich ändern, das ist okay. Ja, Pläne können sich immer ändern, das ist in Ordnung. Ich vergleiche immer Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen mit Goldbarren und Goldmünzen. Ich finde es schon sehr nett, wenn man die eine oder andere Goldmünze hat. Wenn man mal ge schnell Geld braucht, verkaufst du halt eine Eigentumswohnung schneller als ein Mehrfamilienhaus. Deshalb würde ich immer noch Eigentumswohnungen halten. einfach so als Backup. Ich kenne auch einige, die, wie wir vorher gesagt haben, in diesen Krisenzeiten, die dann ja gekommen sind, dann gesagt haben, ja, okay, gut, aber ich stoße jetzt mal die eine oder andere Wohnung ab, die habe ich schon länger. Damit habe ich wieder Kapital und kann die anderen Sachen, die ich so noch am Laufen habe, damit abdecken und bedienen. Und da tust du dir mit einer Wohnung leichter.
Sehr guter Punkt. Absolut richtig, Ute. Bin ich vollkommen bei dir. Also das Portfolio an Eigentumswohnungen, allein für die Variabilität, also dass du einfach dynamischer agieren kannst, bin ich vollkommen bei dir. Vollkommen. Der Hebel ist finde ich, bei Mehrfamilienhäusern natürlich wesentlich größer, dass du Cashflow generieren kannst, ne? Als das mit Eigentumswohnungen einzeln aufzubauen. Das ist ja das,
Ganz
was du
klar.
reich werden ist möglich. Wir müssen hier, glaube ich, bei Immobilieninvestitionen, glaube ich, unterscheiden. Also wir bei uns in der Hanseatischen Wohnungsgenossenschaft wollen den Leuten zur finanziellen Freiheit verhelfen mit einem Immobilienportfolio. Reich werden steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Da musst du auch risikofreudiger sein. Da
Stimmt.
solltest du dich schon auch wesentlich besser auskennen. Ne? Und da musst du noch einen Step mehr machen, um im Wissen zu investieren, als sich nur auf uns zu verlassen, weil da ist der Hebel auch einfach nicht groß genug, weil von irgendwas müssen wir auch leben. Zur finanziellen Freiheit verschaffen wir, das schaffen wir. Reich werden, also reich, ne? Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich bin vollkommen bei dir, was die Eigentumswohnung angeht. Vollkommen.
Ja, wunderbar. Jetzt überlege ich gerade, ob wir jetzt schon die ganzen Themen ansprechen oder ob wir das in der zweiten Folge machen, weil ich würde mich mit dir wahnsinnig gerne, wir haben es im Hintergrund hier, diese Genossenschaftsbeteiligung, darüber würde ich wahnsinnig gerne mit dir sprechen. Habe ich so noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne natürlich Genossenschaften, aber jetzt nicht so als das, wenn man halt eine gründet, ja, dass man so und so viele Mitglieder hat und man ist ein Gründungsmitglied, aber so diese Anteile, das ist vielleicht auch in Bayern nicht so oder ich habe da keinen so einen Zugang, kann sein. Und dann sehe ich auch noch, wir optimieren dein Haus. 13% durchschnittlicher Mehrerlös in nur 6 Monaten. Auch das ist ein echt spannendes Thema. Ich glaube, das machen wir in der zweiten Folge, weil da müssen wir wirklich ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt hätte ich einfach noch mal gerne gewusst, du bist in Hamburg. Du hast vorher gesagt, ihr seid hauptsächlich im Norden unterwegs. Warum jetzt nur im Norden? Oder erklär doch da mal ein bisschen was dazu. Warum jetzt nicht in Stuttgart oder in München?
Das ist eine gute Frage, natürlich eine berechtigte Frage. Wir sind Hanseaten und da liegt es natürlich nahe, dass wir in Hamburg beziehungsweise im Speckgürtel und rundum im Gebiet, dass wir da zu Hause sind. Stefan hat damals sein Gebiet über ganz Norddeutschland irgendwo aufgebaut und mittlerweile in der Größenordnung, in der wir jetzt mittlerweile sind, ne, mit über 55 Leuten bei uns in der Company, gehen wir auch weiter raus. Also wir sind jetzt auch überregional vertreten. Wir haben seit einem Jahr einen Standort in Köln, den wir eröffnet haben, weil wir NRW als sehr attraktiven Immobilienstandort für Kapitalanleger befinden. Und dort rollen wir das Feld jetzt auch gerade von hinten auf. Es werden sehr viele Objekte jetzt in Köln, Düsseldorf, aber auch in den C-Lagen, sodass man da auch potenziell auch mit Cashflow-Immobilien rechnen kann. Das erschließen wir gerade. Wir haben Partnerschaften in Stuttgart, mit denen wir gerade über Konzepte sprechen. Und auch die neuen deutschen Bundesländer, ne? Gerade was die Standorte Leipzig, Dresden angeht,
Ja, die sind
sind
gut,
sehr,
ja.
sehr spannend da. Also auch dort schon seit über 1,5 Jahren, ne? Gerade mit meinem Background, dass ich aus Leipzig komme und den Markt dort auch kenne. Allerdings, Leipzig ist war und ich weiß nicht, wie lange sie es noch bleiben wird, aber ist eine der schnellstwachsendsten Städte Deutschlands. Und das bringt natürlich auch immer so ein paar Risiken mit sich. Und das Gefälle, das Delta zwischen altbestehender Miete und mittlerweile Möglichkeiten, was du an Miete nehmen kannst, ist in Leipzig so unfassbar groß, dass wir da immer noch so ein bisschen zurückhaltend sind und erstmal unsere Hausaufgaben in NRW machen. Was für uns bloß wichtig ist, ist, dass wir unsere Strukturen für das Konzept, was wir auf diese Immobilien draufpacken, dass wir diese auch überall gewährleisten können. Aber deswegen, wir haben in Norddeutschland angefangen. Und das eine vielleicht noch dazu zu sagen, unser Konzept, so wie wir es machen, ist eigentlich nur möglich, weil wir mit einem ziemlich großen Portfolio gestartet sind. Also Stefan hatte, als ich hier angefangen habe, zwischen 300 und 400 Wohneinheiten schon bereits im Bestand.
Oh, ja.
Das, was wir hier machen, das funktioniert nicht, wenn du mit zwei Mehrfamilienhäusern a 30 Einheiten um die Ecke kommst, dann bist du schneller pleite, als du gucken kannst. Du brauchst diese Mischkalkulation. Manche Standorte sind richtig gut, manche Standorte entwickeln sich halt erst. Ne? Du brauchst die Ausgewogenheit nicht nur in unserem Portfolio, sondern auch für das Portfolio unserer Kunden. Und deswegen, wir sind mit einem ziemlich großen Portfolio schon gestartet und wir werden auch weiterhin dem Norden größtenteils treu bleiben, aber gerade auch im Sinne der Diversifikation und Diversifizierung und unserem Kundenklientel, was auch immer größer wird, ne? Weil unsere Kunden kommen mittlerweile aus ganz Deutschland. Natürlich werden die Fragen groß: Hast du was in Frankfurt? Hast du was in München? Hast du was in Düsseldorf? Ne? Und irgendwann musst du diese Standorte auch irgendwann bedienen, wenn du ein breites Portfolio dort haben möchtest.
Und Kai, habt ihr jetzt ein Konzept oder habt ihr mehrere Konzepte, die ihr
Das
den
ist unser
Kunden
Hauptkonzept. Also die Gerlach
anbietet?
Immobiliengruppe besteht ja nun aus mehreren Unternehmen und ich vertrete ja hier heute die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft. Das ist die Firma, die letzten Endes die Immobilien dann an unsere Kunden bringt und sie dann letzten Endes auch bewirtschaftet. Die Hanseatische Invest EG hat sich daraus dann irgendwann ergeben. Aber wir haben ein Konzept und dieses Konzept bedeutet, dass wir uns um die Instandhaltung, um die Vermietung, um die Verwaltung dieser Immobilien kümmern für all diejenigen, die in Immobilien investieren möchten, aber das Know-how eventuell nicht haben und es sich nicht aneignen können aus zeitlichen Gründen, die Zeit eventuell generell nicht haben, sich hinten raus um das Administrative zu kümmern oder schlicht und weg und ergreifend einfach keine Lust mehr haben, wie du das vorhin gesagt hast, dass es da auch die älteren Herrschaften gibt, die sagen, sie möchten einfach nicht mehr mit Vermietung zu tun haben. Sie möchten trotzdem in diesem Asset drinne bleiben. Für diese Leute bieten wir ein Produkt, wo es einfach möglich ist, solange, also wir binden uns ja sowieso 10 Jahre erst einmal. Nach Ablauf der Spekulationsfrist setzen wir uns natürlich dann irgendwo zusammen und gucken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und wenn zwischendurch irgendjemand seine Pläne ändern möchte, kann er das jederzeit tun. Aber wir sind erstmal vertrauensvoll für die nächsten 10 Jahre an der Seite unserer Kunden. Ja,
Also das
so.
heißt, du verkaufst mir jetzt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, das euch vorher in Gänze gehört hat. Das habt ihr aufgeteilt und das vertickert ihr jetzt an verschiedene Investoren.
Der
Und dann?
Einfachheit halber, lass ich das mal so stehen, ne, dass uns das Haus vorher gehört hat, weil da kommen wir in der nächsten Folge dann gerne dazu. Dann
Okay,
gehen wir noch mal ein
gut.
bisschen tiefer in die Materie, aber
Okay,
der
ja.
Einfachheit halber, ja, genau. Ne, wir kaufen Mehrfamilienhäuser, die aufgeteilt sind, beziehungsweise aufteilbar sind und verkaufen dann die einzelnen Wohnungen daraus ab und behaften diese mit einem Konzept, wo wir uns um die Renovierung und Teilsanierung der Wohnungen kümmern, wo wir uns um die Möblierung kümmern, wo wir uns um die Vermietung kümmern und um die Verwaltung dieser Immobilien. Wir kümmern uns da quasi komplett um alles und das garantiert im Kaufvertrag für die nächsten 10 Jahre.
Das ist praktisch Bestandteil des Kaufvertrags. Okay, da
Ein
steht es drin.
Kaufvertrag besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal der Kaufvertrag an sich, so wie ihn jeder kennt, Standardkaufvertrag, und einem Teil B, das ist der Garantiegebervertrag. Ne? Und dieser Garantiegebervertrag, der ist natürlich dann Bestandteil des gesamten Kaufvertrages und da steht unsere gesamte Dienstleistung so komplex auseinandergenommen von Juristen, dass wir die größtmögliche Sicherheit bieten können bei kleinstmöglichem Risiko.
Und das heißt, der Kunde bezahlt dann einen monatlichen Betrag an euch, damit ihr alles macht? Oder ist es so, dass ihr, wenn ihr zum
Nein.
Beispiel Vermietung macht, dann kommt es dann, es ist extra? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also stellt sie einfach so vor, nehmen wir mal Eckernförde. Eckernförde ist jetzt ein Standort zwischen Kiel und Flensburg für diejenigen, die nicht wissen, wo Eckernförde ist. Und dort haben wir, ich glaube, das waren 46 Einheiten hatten wir dort. Ne? Du kaufst eine Wohnung von mir in Eckernförde. Ich habe übrigens selbst eine in Eckernförde gekauft, also ich stehe auch zu unseren Produkten. Ich investiere
Wunderbar,
selber in
das will ich
unsere
hören.
Immobilien.
So was will
Ne?
ich hören, Kai.
So, und du kaufst jetzt eine Wohnung in Eckernförde von mir. Dann renoviere ich diese Wohnung, möbliere diese Wohnung und miete diese Wohnung von dir ab. Wir beide haben einen Mietvertrag miteinander für die nächsten 10 Jahre. Und du erlaubst mir in diesem Mietvertrag, dass ich diese Wohnung möbliert weitervermieten darf. Jetzt hast du in Eckernförde. Eckernförde ist übrigens eine Kurstadt. Das heißt, dort sind sehr viele Kureinrichtungen, sehr viele Krankenhäuser. Und unter anderem, das ist jetzt nicht so ein schöner Hintergrund, aber für Wirtschaft, also wirtschaftlich gesehen, für Immobilieninvestoren hervorragend. Denn die Bundeswehr hat vor Jahren beschlossen, dass sie über 300 Millionen Euro in diesen Standort Eckernförde investieren werden. Das heißt, da lag vorher ein U-Boot vor Anker an diesem Marinestützpunkt in Eckernförde und ein kleines Schiff. Mittlerweile sind es drei U-Boote und mehrere größere Schiffe. Und Eckernförde wird bis 2030 mit über 8.500 Soldaten, die da fest stationiert werden, vergrößert. Das heißt, diese Stadt wird bis 2030 um über 40% wachsen. Ja, und die brauchen alle irgendwo Wohnraum. So, und wir vermieten dann an Krankenhäuser, das heißt an das Pflegepersonal, die da saisonal an die Kurorte reisen, ne? Und die kommen ja von überall her, sind sowohl Deutsche als auch aus Osteuropa, die dann für ein halbes, dreiviertel Jahr oder für anderthalb Jahre halt letzten Endes eine Unterkunft brauchen. So, und die bekommen von uns halt nicht irgendwo Doppelstockbetten in einem kahlen Raum, sondern die bekommen von uns teilweise ein Zuhause, wo sie sich um nichts kümmern müssen, ne? Denn dann für Wasser,
Super.
Strom, Heizung, Internet ist dann gesorgt und auch für die
Wunderbar.
Möbel. Und dann sind sie nicht in irgendwelchen Kasernen untergebracht, sondern wohnen in einer ganz normalen Wohnung. Genau. So, und das, um auf den Punkt zu kommen, das ermöglicht uns, dass wir dir die vollentwickelte ortsübliche Miete zahlen können und gleichzeitig aber über den möblierten Vermietungseffekt an diese Leute, wir sind günstiger als Hotels oder Airbnbs, aber
Ja.
natürlich können wir da noch ein bisschen oben drauf packen,
Ja,
dass
ja.
wir kostendeckend sind. Und das ist der Clou an der Geschichte und nur deswegen funktioniert es auch. Wir können, ne, also das Konzept, was wir geben, diese Dienstleistung, will ich mal sagen, die können wir nicht gewährleisten, wenn wir nicht irgendwo kostendeckend oder ein bisschen rentabel
Müsst ihr
irgendwo
was
wirtschaften.
verdienen, ist ja
Ja,
klar.
für uns, umso größer dieses Portfolio wird, mit dem wir wirtschaften können, desto rentabler wird es natürlich auch
Klar.
für uns. Das heißt, bei uns rechnet sich so eine Immobilie ab dem fünften Jahr. Vorher zahlen wir da drauf, ab dem fünften Jahr rechnet sich das. So, und das funktioniert halt, wie gesagt, nur, weil wir so ein riesengroßes Portfolio, so einen riesengroßen Bestand mittlerweile haben, an Immobilien, die wir über dieses Konzept halt letzten Endes vermieten, weil sowas wie Eckernförde beispielsweise wesentlich mehr einbringt für uns hinten raus in der Vermietung als die Bestlage in Hamburg. Für dich bringt es
Ja.
natürlich mehr Miete in Hamburg. Für uns weniger, weil da kann ich natürlich nicht an die Bundeswehr vermieten oder an irgendwelche Monteure oder an irgendetwas, was wir auch nicht wollen, weil da ist Wohnraumknappheit natürlich eine Frage. Da vermieten wir den Wohnraum an Studenten, die ansonsten in dieser Stadt nicht den Hauch einer Chance hätten, eine Wohnung zu
Ja,
bekommen.
das stimmt.
Ja?
Die fallen hin drunter.
Genau.
Ja, cool.
Und so funktioniert es dann. Also, ne, ich miete die Wohnung von dir wieder zurück. Du hast die Sicherheit, dass wir uns letzten Endes um alles kümmern und wir vermieten die Wohnungen dann so, dass es sicher für dich ist, kostendeckend und ein bisschen profitabel auch für uns. Und für mich ist es wichtiger, dass du zufrieden damit bist und nach einem halben Jahr sagst, hey, das funktioniert so gut, lass uns das nächste Projekt in Angriff nehmen.
Das heißt aber, weil du hast vorher gesagt, nee, wir binden uns 10 Jahre, aber du kannst jederzeit aussteigen. Das heißt, ihr rechnet auch damit, dass jemand sagt, nach 2 Jahren, du, ich möchte es gerne selber einziehen. Damit müsst ihr rechnen oder muss man da nur so einen Abstand bezahlen oder wie ist es dann da?
Ich sag mal so, ich bin nicht so naiv anzunehmen, dass das niemals passieren wird. Aber in den Strategiegesprächen, ne, also wenn du zu uns kommst und das Erstberatungsgespräch mit uns hast, dann tasten wir schon mal so das Mindset ab, wo soll die Reise denn hingehen? Ne? Ute, was hast du denn eigentlich vor? Suchst du etwas zur Eigennutzung oder warum sprechen wir miteinander? Was können wir für dich tun? So, und 99% unserer Investoren sagen natürlich, sie wollen ein Immobilienportfolio aufbauen, um irgendwann im höheren Alter finanziell frei zu sein, Sicherheit zu haben. Ne? Das ist der Background. Natürlich ändern sich manche Sachen auch irgendwann mal, aber der Prozentsatz an Wohnungen, die 10 Jahre nicht bei uns im Portfolio sind, der ist überschaubar klein. Das ist auch eine einkalkulierte Geschichte. Ne? Es macht ja im Grunde genommen keinen Sinn, bei uns eine Immobilie zu kaufen, mit diesem Konzept, wenn du vorhast, nach 2 Jahren da selber einzuziehen, dann brauchst du uns nicht. Dann kannst du auf
Klar.
dem Markt tatsächlich günstigere Immobilien kaufen, ne? Weil, also nochmal, wir verkaufen keine Schnäppchen, wir verkaufen Kapitalanlagen, die sich rechnen. Ne?
Gut. Wunderbar. Und hier unten sieht man dann den Link. Da kann man ein Beratungsgespräch. Weiß nicht, da kommt man dann direkt zu dir, Kai, aber du hast bestimmt auch gute Mitarbeiter. Auf jeden Fall kann man hier ein Beratungsgespräch buchen. Ich denke, es lohnt sich. An dieser Stelle würde ich sagen, genug für heute. Das waren viele Informationen. Also ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Und wir machen beim nächsten Mal weiter, vertiefen die Genossenschaft, vertiefen die Optimierungsgeschichte. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge auch und ich freue mich unglaublich drauf. Ich danke dir, mein lieber Kai.
Ute, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Mach's gut, ciao.